Nimm's Rad, der Podcast. Heute mit
der Ketchup-Folge Nummer 19.
Schaufeln oder Schippen?
Schippen.
Don't cry for Argentina oder do cry for Argentina?
Do cry for Argentina.
Überraschung des Monats?
Sag du es mir.
Das Abschmettern des Straßenverkehrsgesetzes durch den Bundesrat. Person des Monats?
Anne Hidalgo.
Song des Monats?
Cry for me, Argentina.
Bevor es losgeht, noch kurz ein Hinweis, ein Herzenshinweis. Wir haben seit 9 Jahren auf den MTB-News-Plattformen zur Adventszeit eine ganz besondere Aktion für die Non-Profit World Bicycle Relief laufen. Die Industrie spendet Produkte, sehr, sehr hochwertige Produkte. Die Community, also ihr, spendet Geld. Und jede Spenderin, jeder Spender hat dann die Chance, die Produkte zu gewinnen. Und das täglich. Wer World Bicycle Relief noch nicht kennt, sie bringen ihre Buffalo Bikes in Regionen primär in Afrika, wo es sonst keine oder schlechte Infrastruktur gibt und die Menschen wirklich riesige Entfernungen zu Fuß zurücklegen müssen. Und naja, wir sprechen hier von der Transformation der Mobilität, gell, und dort verändert das Rad tatsächlich Leben. Aber ja, die Räder werden nicht nur an die Schülerinnen, Krankenschwestern, Bauern etc. überreicht. Das Programm ist sehr, sehr durchdacht und nachhaltig ausgerichtet. Die Buffalo Bikes sind legendärerweise super robust und transportfähig. Und sie werden auch vor Ort hergestellt. Aber ehrlich, bitte erkundet euch selbst auf der World Bicycle Relief Seite und schaut natürlich bei Nimm's Rad nach den Preisen und spendet gerne. Jetzt geht's in den Podcast. Laurenz, wohin hast du in der letzten Zeit welches Rad besonders gerne genommen?
Ich habe ein neues Rad, ein analoges Rad, ein Retro 26 Zoll Mountainbike mit Stahlrahmen, ein Schwinn Moab aus den 90ern, um genau zu sein. Da habe ich mich riesig gefreut, das wurde mir sozusagen quasi fast, das war fast geschenkt.
Wow.
Ist ein super Zustand und
Fuhrparkerweiterung.
Eine nostalgische Fuhrparkerweiterung, die natürlich noch ein bisschen modifiziert wird zu einem sogenannten ATB, All-Terrain-Bike, das nie einen leeren Akku hat und immer funktioniert und mit dem ich ja alle möglichen Freizeitfahrten auch hier erledigen möchte.
Schön.
Und alltags.
Auf 26 toll.
Ja.
Das ist für mich immer schön, weil es ja meine Höhe ist.
Du, ja.
Wir haben uns unfassbare 7 Wochen nicht gesprochen, Laurenz.
Mhm.
Wahnsinn. Es ist so viel passiert. Es hat sich echt viel getan in der Zeit.
Die Notizen platzen aus allen Nähten. Mhm.
Die Welt ist nicht mehr die sie einst war.
Richtig.
Schnee ist gefallen. Gottschalk ist gegangen. Und unter anderem hat auch Decathlon ganz dreist oder geschickt, sehr smart, Bergfreunde übernommen. Die Plattform, die, glaube ich, jeder da draußen kennt, und zwar von der Backcountry Group. Die hat an Decathlon verkauft, und nachdem ja Sportcheck schon gekauft wurde von der Fraser Group, und Sportcheck war vorher Teil der Signa Gruppe, ich glaube, da hat jeder jetzt mitbekommen, was das für ein Desaster ist,
yeah,
und dass die Insolvenz da ist. Genau, also Decathlon ist weiterhin auf Expansionskurs und auf Shoppingtour in diesen so schwierigen Zeiten.
Ja.
Und passend dazu hast du Decathlon getestet.
Jein. Ich hätte erstmal nochmal eine Rückfrage dazu, weil als ich es gesehen habe, habe ich direkt gedacht, ist das jetzt auch aus dem Signa-Ding hervorgegangen? Aber nein, gehören ja nicht dazu.
Nein.
Waren da auch schon so Probleme bekannt? Ist das jetzt einfach
nein,
nur?
Nein. Bergfreunde steht sehr gut da.
Mhm.
Hat Globetrotter auch 2018 oder 2019 tatsächlich Sachen Umsatz überholt. Und gemeinsam mit Bergzeit geht den drei, also ob es ihnen jetzt gut geht in dieser Phase, das glaube ich weniger im Vergleich zu dem, was einst war. Aber die stehen durchaus solide da. Also das sind jetzt keine Hintergründe bekannt, dass da finanzielle Schwierigkeiten sind. Und sie sollen auch weiterhin unabhängig agieren, so heißt es. Ich denke, das wird wahrscheinlich mit einem Expansionskurs von eins zu tun gehabt haben mit Backcountry. Und die haben jetzt eben an Decathlon verkauft. Ich finde es nur sehr, sehr spannend, dass Decathlon jetzt Gas gibt in dieser Phase.
Ja.
Oder die Fraser Group in Großbritannien. Die sichern sich jetzt die kleinen Schnäppchen.
Ja, ist schon wild. Viel Bewegung drin. Aber wer da noch mehr Hintergründe wissen möchte, der kann sich auf eure nächste Ausgabe von dir und Alex freuen, wahrscheinlich, wo ihr solche Themen immer sehr vertieft.
Genau.
Genau, ich wollte jetzt dazu passend ein technisches Thema ansprechen. Decathlon hat nämlich nicht nur war nicht nur auf Shoppingtour, sondern hat auch in der Entwicklung Gas gegeben. Hat jetzt in jüngster Vergangenheit, seit wir uns das letzte Mal gehört haben, drei neue Bikes für den Alltag, für die Stadt rausgebracht. Eines
Das ist auch
davon,
der Wahnsinn, oder? Dass sie das
ja,
einfach so rausballern. Bam, bam,
ja.
bam, bam, bam. Bei ihnen, die warten auf keine Eurobike, um irgendwann ein Sortiment zu präsentieren.
Ja.
Wahnsinn.
Ja, das ist
Die
schon,
Franzosen. Okay,
die
sorry, die
legen da richtig,
Unterbrechung.
kein Problem, legen da richtig los. Und ja, wir hatten ja auch schon mal einen ersten Test gebracht von dem ersten Lastenrad von Decathlon, dass sie im vorletzten Jahr ins Sortiment aufgenommen haben, dem B-Twin R500e Longtail Lastenrad. Es ist eines der meistverkauftesten oder mit das meistverkaufteste E-Bike von Decathlon inzwischen. Und ja, ich kann das soweit bestätigen. Ich bin ja letztens mal auf der Critical Mass unterwegs gewesen in Wiesbaden. Da habe ich, glaube ich, auf einen Schlag fünf Stück von den Dingern gesehen. Und auch sonst fahren sie einem immer mal wieder über den Weg, wenn man hier in den Städten unterwegs ist. Und ja, das ist ein sehr gut funktionierendes und vor allem sehr günstiges Rad ist. Das kann man nachlesen in unserem Test. Und es hat jetzt vor allem auch noch mal ein paar Verbesserungen spendiert bekommen. Das war so die erste News. Also es gibt neue Farben, etwas schönere Farben, wie ich finde. Es gab vorher nur das Hellblau. Jetzt gibt es noch also ein khaki-mäßiges Grün. Und ansonsten wurden Anbauteile verbessert, verstärkt. Also zum Beispiel das Licht hat jetzt eine höhere Lichtleistung. Das Rahmenschloss, was wohl wirklich ein Schwachpunkt war, ist jetzt zur besseren Handhabung am Vorderrad verbaut. Die Schutzbleche wurden überarbeitet. Die Pedale sind robuster. Der Frontkorb ist breiter. Also da wurden auf jeden Fall die Hausaufgaben erledigt. Und ja, man kann davon ausgehen, dass das weiterhin ja ein Verkaufsschlager bleiben wird.
Verkaufsschlager. Das klingt nach Thomas Gottschalk.
Ja,
Ein Bestseller, ein Verkaufsschlager.
über den wir jetzt nicht
Nein,
sprechen
nein, nein,
wollen.
nein.
Wir richten unseren Blick lieber in die Zukunft, nicht in die angestaubte Vergangenheit. Die zweite Farbe ist so ein schönes, ja, wie kann man das, oder wie bezeichnen die das? Das ist so ein Creme-Weiß. Sieht auch lecker aus. So ein bisschen Cappuccino-mäßig. Ja, weiter geht's mit einem komplett neuen Bike und zwar einem weiteren Cargo-Bike im Line-Up von Decathlon. Das ja, ist wirklich eine Sensationsmeldung gewesen. Das B-Twin Velo Cargo F900e Lastenrad. Es ist ein Frontloader oder ein Long John. Also ein grundsätzlich anderes Bike als der Vor als 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 das Longtail, kommt mit einem Brose-Motor, also mit einem deutschen Motor, einer ziemlich großen Transportkabine, die Platz für bis zu drei Kinder bietet und ja, hat halt auch einen unschlagbaren Preis mit 4.900 €, was das voraussichtlich kosten wird. Das ist für die Saison 2024 jetzt vorgestellt worden. Ja, hat sieht cool aus, hat so einen auffälligen Rohrsatz und ist nicht ganz so so verpackt und durchgestylt wie viele von den modernen Long John Familienlastenrädern. Ja, echt ein cooles Teil. Maximale Zuladung von 100 Kilogramm. Eine ungefähre Reichweite von 70 Kilometern. Also schon, scheint ein recht komplettes Familienlastenrad zu sein für unter 5.000 Euro. Das ist schon, das allein ist schon eine Sensation. Genau.
Schön. Cool.
Wir haben noch ein drittes Bike.
Oh.
Ja. Auch absolutes Trendthema im Bereich der Mobility E-Bikes. Und zwar haben sie noch ein Light Assist E-Bike rausgebracht mit einem Mahle Heckmotor. Okay. Super verbreiteter, beliebter Motor bei Light E-Bikes oder E-Gravel-Bikes oder E-Rennrädern, der ja besonders natürliche Unterstützung bieten soll. Oder ich bin ihn auch schon gefahren in einem anderen Rad. Ich kann das bestätigen. Fährt sich super, super natürlich, geschmeidig, ist in einem leichten Paket verpackt mit einem kleinen, leichten Akku. Und das ist das Elops Speed 900e Vorstellung, findet man auch auf der Website. Kann ich auch gerne dann nochmal in die Shownotes packen. Hat alles, was ein Bike haben muss. Also natürlich kommt es mit einer App, wiegt laut Hersteller unter 16 Kilogramm, kommt in drei verschiedenen Rahmengrößen, hat besagten Mahle-Motor im Heck und ansonsten verzichtet es auf eine Gangschaltung, also ein Single Speed, so ein richtiges Urban Bike für 1.899 Euro. Hm. Ziemlich coole Nummer.
Quite a Ansage.
Ja.
Ja, kommen wir vielleicht von Decathlon mal zu Cannondale, die ja zu Pond dazugehören. Ich möchte das jetzt immer so ein bisschen betonen, wer hinter den Marken steckt.
Ja, du gibst den Hintergrund, genau.
Das soll auch schon reichen. Die mit einem deutschen Motor was präsentiert haben.
Jetzt wirklich ganz, ganz brandaktuell.
Ist Cannondale eigentlich generell Urban Bike? Ich kenne Cannondale tatsächlich nur von sportlichen
Bikes. Ja, das Segment, das entwickelt sich gerade erst neu. Also ich glaube, ich hatte es im letzten Catch-up erst erwähnt. Ich glaube, es ist noch so lange ist es noch nicht her, dass sie ja zwei Lastenräder rausgebracht haben.
Mit spannenden Namen.
Genau, denn das ist der Cargo Wagon oder der Cargo Wagon, Cargo Wagon. I don't know.
Wagons wie Reagan, aber den kennst du nicht mehr.
Und der Wonderwagen. Wonderwagen. Super. Coole eingedeutschte Namen sozusagen. Ein Longtail, ein Long John, die zwei beliebtesten Lastenradtypen.
Aber das ist jetzt kein Lastenrad, das du...
Nein, das, was sie jetzt rausgebracht haben, das war jetzt, ne, ob die eigentlich, die sind relativ neu in dem Segment. Mhm. Also sie hatten zwar auch schon E-Tracking und ein E-SUV-Bike, aber kommen jetzt da wirklich mit neuen, ganz für den urbanen Raum vorgesehenen Modellen raus. Und ganz neu ist jetzt das Tesoro Neo Carbon E-Bike. Ist auch ein sehr leichtes E-Bike, hat aber den neuen Bosch SX-Motor, der zwar natürlich dadurch, dass er so verschlankt ist, nochmal, ich glaube, fast ein Kilo leichter ist als jetzt ein Performance Line CX-Motor, trotzdem natürlich noch ein bisschen schwerer als jetzt, weiß ich nicht, ein Hecknabenmotor oder, weiß ich nicht, Fazua. Aber auch nochmal ordentlich mehr Bums bietet. Das jetzt in einem Carbon-Rahmen verpackt, ist aber dann im Endeffekt natürlich doch recht leicht.
Preislich?
Und zwar 16 Kilogramm. Preislich schlägt das natürlich auch zu Buche. Das Bike fängt bei 5.000 Euro an. Die Top-Version mit kabelloser Schaltung. Also da können Sie Ihre Race-Affinität oder Radsport-Affinität nicht verbergen oder wollen es auch nicht. Also es ist auch ganz klar so als sportlicher, leichter Commuter beworben. Kann man auch tatsächlich so stehen lassen. Also es hat Schutzbleche, es hat einen minimalen Gepäckträger oder einen Träger für Seitentaschen. Und ein integriertes
Stattlichen
Licht
Preis.
und ein Ständer. Also ja, Commuter, super leicht, recht teuer, aber sehr spannendes Rad auf jeden Fall. Steht auch wirklich sehr, sehr schick da.
Auch einer, der eher sportlich unterwegs war und gar niemanden dazu gehört, sondern wahrscheinlich einige Investoren hat, aber immer noch homebased in Darmstadt und geführt von Peter Schlitt, die Marke Rotwild. Die vor zig Jahren komplett von Bike auf eMTB umgestiegen ist und inzwischen gar keine nicht motorisierten Räder mehr macht. Jetzt gerade auch ein E-Gravel rausgebracht, ganz abgefahren. Und jetzt kommen die plötzlich mit so einem SUV-E-Bike daher.
Ja, also da haben sie ja wirklich einen guten Riecher bewiesen mit diesem Move komplett auf die elektrische Seite der Macht. Denn es zeichnet sich ja ab, dass das noch bei weiteren Herstellern so passieren wird.
Und dazu muss man sagen, Peter und sein Team, die machen halt einfach immer alles, was sie wollen und scheren sich überhaupt nichts. Das ist halt auch dann gut, wenn man nicht zu einem Großkonzern dazugehört, gell? Und einfach
Ja.
sagt, nö, unsere Laune, Geld, Blick aufs Geld ist jetzt erstmal zweitrangig, we do what we want. Aber was
Ja.
hat's jetzt mit dem SUV auf sich?
Da haben sie wieder mal ja, ihren eigenen Willen und auch Mut bewiesen und haben ein Bike auf die Beine oder auf die Räder gestellt mit der neuen Pinion-Motor-Getriebeeinheit, also Pinion-MGU, was jetzt in zweifacher Ausführung halt als als E-Mountainbike Fully und als SUV E-Bike ja gelauncht wurde. Und das hat halt eben auch so einen sehr, sehr unauffälligen Low-Profile-Gepäckträger, an dem man seitlich Taschen anbringen kann, kommt mit Schutzblechen, integrierter Lichtanlage und Ständer. Ansonsten steht es aber halt auf dieser Basis von einem wirklich ja absolut trail-tauglichen E-Mountainbike und ja verspricht sowohl im Alltag als auch in der Freizeit echt ein tolles Gerät zu sein. Ich werde es demnächst auch testen. Bisher ja, haben wir es aber nur vorstellen können auf der Website und dort ja, kann man tolle Bilder bestaunen. Also ist wirklich ein sehr, sehr schnittiges Bike, wie immer, von Rotwild. Aber auch ja mit einem gesalzenen Preis.
Und zwar.
UVP von 10.000 Euro. Man hat aber auch zwei Räder in einem Preis. Wenn man sich das vielleicht ein bisschen, den Preis ein bisschen legitimieren möchte. Kann ich jetzt aber auch noch nicht hundertprozentig sagen. Ich werde es demnächst testen. Ich bin total gespannt. Ich bin ja auch Mountainbike-Enthusiast,
Affin.
affin, ja.
Ja, springen wir von Darmstadt, von Rotwild nach Waldsassen an der Grenze in Bayern, an der Grenze zu Tschechien. Ein kleiner Ort mit vielen Metzgereien, wie mir jedes Mal aufgefallen ist, als ich dort war. Es gibt unfassbar viele
Was natürlich
Metzgereien.
super praktisch ist für dich.
Und einem Kloster, wo ich schon übernachtet habe. Dort eigentlich fast gleich alt wie Rotwild, glaube ich, so grob könnten die so, ja, beide so 30 Jahre alt sein, damals gegründet worden, wo so eine Welle durch Deutschland ging und ein paar verrückte Menschen gedacht haben, jetzt gründen wir Bike-Marken und tatsächlich damit viel Erfolg hatten. Ja, Ghost wurde damals gegründet von Uwe und Klaus, glaube ich, aber inzwischen zugehörig zur Axel-Gruppe. Und die hat verkündet, dass dort die Produktion, beziehungsweise muss man ja da auch dazu sagen, Assembly, also Montage, komplett geschlossen und verlagert wird. 80 Mitarbeiterinnen sind betroffen, so wie ich es erlebt habe, wahrscheinlich auch primär aus Tschechien kommend. Und ja, es sorgt natürlich für Unruhe in der Industrie und bei den Leuten draußen wahrscheinlich auch so ein bisschen, was, ja, so diese ganzen vielen kleinen Tröpfchen auf den Stein, gell, die jetzt so kommen. Aber dazu muss man auch sagen, dass Axel, glaube ich, neue Produktionsstätten aufgebaut hat in Europa oder am Aufbauen ist und möglicherweise wird das einfach zusammengelegt. Und da muss man da auch, ja, konzernstrategisch denken, denke ich. Ich denke, dass sie so denken.
Wahrscheinlich, ja. Weißt du, wo diese neuen Produktionsstätten aufgebaut wurden?
Portugal oder Litauen?
Portugal und Litauen.
Ich hoffe, ich kriege jetzt nicht zusammen durcheinander. Ich möchte das dann lieber nochmal recherchieren und nach und in einem Monat nachliefern.
Ja, du kannst es mir auch.
Soweit ich es in Erinnerung habe, ist Axel am Bauen, um, ja. Also Produktionsstätten, beziehungsweise muss man eben sagen, Montage. Nicht, dass
also
du wieder denkst,
positiv,
dass man da Namen schweißt. Wie bitte?
Halten wir positiv fest, die Produktion bliebe zumindest in, wenn dem so wäre, in Europa.
Ja.
Und in keinen absoluten Billiglohnländern.
Ja. Möchtest du weiter über ein Produkt sprechen oder soll ich die negativen Nachrichten bringen?
Ich glaube, eine nicht so positive News können wir noch vertragen.
Ja, nicht so positiv ist fast ein Understatement. Es gab ja ein neues Straßenverkehrsgesetz, auf das sich der Bundestag geeinigt hatte. Das war schon, sagen wir mal, limitiert, aber durchaus in die richtige Richtung gehend. Und nun hat sich vor ein paar Tagen, inzwischen dann Wochen, der Bundesrat entschlossen, dieses Gesetz abzulehnen. Und ja, und somit die Reform des Straßenverkehrsgesetzes für nichtig zu erklären. Und das ist eben dieser überfällige Reformschritt, der jetzt nicht durchgezogen werden kann, nicht immer ansatzweise. Und ja, mein Gott, es hätte umfassender ausfallen können. Das war so der Vorwurf, den wir hatten oder der so ein bisschen inhärent war. Mensch, das ist also wirklich nicht ausreichend. Und dann wird es beschlossen vom Bundestag und dann kommt gerade die Länderkammer an, der Bundesrat, und sagt, dass sogar diese entschärfte Version abgeschmettert wird. Und damit, also was das so
mit
grob bedeutet.
Mit welcher Begründung?
Ich habe das Video angeschaut, da gehen dann halt nur zwei Hände hoch statt den notwendigen, ich weiß nicht wie vielen Händen. Es sah auch sehr unmotiviert aus. Also nur für den Hintergrund, was das Ganze gebracht hätte, also einfach auch mehr Spielraum für die Städte und Kommunen. Und das ist halt wirklich das, um was es ja jetzt ganz zentral geht in Sachen Infrastruktur, dass die Städte selbst entscheiden wollen, dass die Kommunen selbst entscheiden wollen. Gerade was das Tempo 30 anbelangt, aber auch Radwege etc. pp. Jetzt habe ich schon wieder etc. pp. Gesagt. Ich sage das nur im Podcast mit dir. Ernsthaft.
Vielleicht überlegen wir uns mal eine Alternative.
Wir
und so
überlegen
weiter.
Uns eine Alternative. Ich habe tatsächlich zwei Zitate rausgesucht, um das Ganze mal zu verdeutlichen, was das mit sich zieht oder was das für Reaktionen hervorgebracht hat. Zum einen von der Oberbürgermeisterin von Augsburg. Augsburg war einer der 7 Gründungsmitglieder der Städteinitiative, also Tempo 30, die sich da zusammengeschlossen haben. Es waren 7 zu Beginn, jetzt sind es über 1000 Kommunen und Städte deutschlandweit. Und also. Die Oberbürgermeisterin dieser lebenswerte Städteinitiative heißt es, glaube ich, ist von der CSU. Und sie hat jetzt als Reaktion geschrieben oder verkündet, wenn wir Kommunen die Mobilitätswende voranbringen sollen, brauchen wir den Rückenwind von Bund und Ländern in Form von mehr Entscheidungsspielraum und die Freiheit, unser Vor-Ort-Wissen auch einzusetzen. Mit dem jetzigen Rückschlag treten wir bei dem Thema nun weiter auf der Stelle. Und nur um auch das mal zu betonen, dass es kein parteipolitisches Thema ist, also das war jetzt die CSU, dann habe ich noch eine Stellungnahme von der Oberbürgermeisterin Katja Dörner von Bonn, eine Grüne, und die schreibt, die Reform blieb zwar weit hinter den Erwartungen der Städte zurück, wäre aber zumindest ein erster Schritt gewesen, um den Kommunen etwas mehr Handlungsspielraum zu geben. Wir hätten beispielsweise mehr Freiheiten bekommen, Tempo 30 vor Spielplätzen oder auf Schulwegen einzurichten. Ja, also hat uns, glaube ich, alle super kalt erwischt und muss jetzt dringend nachgeschärft werden. Ich weiß nicht, was die nächsten Schritte sein werden, aber ich werde in 2 Wochen mit Isabel Eberlein sprechen, die da sehr, sehr engagiert ist von Velo-Konzept, und mit ihr mal einen Rückblick machen auf was passiert ist 2023 und auch ein bisschen vorausschauen 2024, und sie ist eine Expertin und ich glaube, da wird es auch nochmal Thema sein, wie es dann jetzt weitergeht.
Cool. Velo-Konzept, gibt gerne nochmal kurz da den Hintergrund, eine Agentur, glaube ich, ne, für Stadtentwicklung.
Ja, Velo-Konzept, also Fahrradfokus.
Ja.
Aber Isabel ist grundsätzlich eine der Antreiberinnen in so vielen Bereichen, alles, was mit Fahrrad zu tun hat, natürlich. Cycling, Women in Cycling ist sie einer der Initiatorinnen oder wichtigen Personen. Sie ist auch engagiert bei Cycling Industries, also eine rundum Kanone,
cool,
wenn es um Fahrradwissen anbelangt und das Vorantreiben von diesen Themen.
Bin ich gespannt.
Ja, gut, dann können wir nach den schlechten News wieder auf was ganz Tolles kommen, einen Anhänger zum Beispiel.
Ja, genau. Also von technischer Seite ist es wohl etwas leichter, die Verkehrswende voranzutreiben, oder werden einem weniger Steine in den Weg gelegt, sodass auch immer wieder neue Produkte aufpoppen. Unter anderem oder beispielsweise ist mir sehr positiv aufgefallen, ein neuer Lastenanhänger, der made in Germany ist, genauer gesagt in Leipzig, und zwar der Veolo Cargo. Also Veolo ist die Firma, ein dreiköpfiges Startup aus Leipzig, und die haben halt ein sehr, also es ist natürlich, klar, es ist ja jetzt keine absolute Neuerfindung und sicherlich auch nicht der einzige praktische multifunktionale Anhänger auf dem Markt, aber sie haben sich der ganzen Sache nochmal so ein bisschen aus einer anderen Richtung genähert, vor allem auch so, was das Produktdesign angeht. Es ist sehr ansprechend und eben so modular aufgebaut. Ich kann da verschiedenste Adapteraufsätze draufsetzen, um vielleicht, weiß ich nicht, auch mal ein Surfbrett zu transportieren. Oder, ja, das fand ich ganz schon cool. Sie haben so einen Aufsatz, um sehr sperrige Dinge transportieren zu können. Was natürlich jetzt erstmal in so einem Anhänger, wie man ihn sich so vorstellt,
Perserteppiche ist und so Sachen.
Genau. Das Ding ist ziemlich leicht, rollt auf recht großen Rädern für einen Anhänger. Also man hat sich da schon auch wirklich Gedanken gemacht, dass das Ding gut hinterherläuft. In der Kommunikation sind auch sehr viel Gravelbikes zu sehen. Also es ist, sie werben auch damit, dass es ein sportlich zu fahrender Anhänger ist. Und finde ich eine super coole Sache, denn, haben wir hier schon oft erwähnt, Lastenräder sind super cool und super praktisch, aber die meisten sind auch recht groß und sperrig und schwer und müssen halt auch erstmal nochmal angeschafft werden.
Und deswegen wird auf der nächsten Eurobike tatsächlich der Anhänger das große Thema sein. Meine Prediction 2024.
Ja? Cool.
Yes. Es ist keine Prediction, die aus dem Himmel gegriffen ist.
Es ist eigentlich keine Prediction, sondern du weißt es schon, oder wie?
Leuten hören. Ja, weiß nicht, ob sie es dann tatsächlich auf die Straße bringen, aber die Notwendigkeit ist auf jeden Fall erkannt.
Ja, wir haben irgendwie jetzt die Situation, dass jeder sich ein Fahrrad gekauft hat, gefühlt.
Deswegen
die restlichen liegen auf Lager und bleiben dort, genau. Und ja.
Schön.
Kaufen.
Ja. Ich habe auch positive News aus der Industrie, und zwar aus einer ganz anderen Industrie, die auch sehr, sehr leidet und blutet, nämlich aus der Immobilienindustrie. Sagt man das? Aus der Immobilienwelt. Das ist keine Industrie mehr, es ist eine Welt. Und zwar hat Vonovia, der wirklich angeschlagene Immobilienkonzern, ein Startup gegründet namens Nearbike, mit Y geschrieben, also Near und dann BYK. So, kann man auch mal auf die Webseite gucken, ist tatsächlich schon fertig. Und das ist
skandinavischen Touch, ne? Oder warum schreiben sie es
sexy,
so?
Also es ist schon clever gemacht. Es schaut auch, das Rad schaut auch tatsächlich nicht schlecht aus. Mir gefällt es. Hast du es mal angeschaut?
Ja, just in diesem Moment habe ich mir noch mal aufgerufen. Zum zweiten Mal natürlich. Einmal zur Vorbereitung zu diesem Podcast. Und jetzt, die Farbe gefällt mir total.
Es gibt zwei Farben.
Das ist ein E-City-Bike. Ist ziemlich cool, ja. Mhm. Es ist ein E-City-Bike mit Transportkapazität, würde ich schon mal behaupten. Zwei Gepäckträger.
Und ja, der ist vorne und hinten, genau. Der Preis liegt bei 2.500 Euro, aber man kann es natürlich auch mieten, ab 49 Euro im Monat.
Because it's near. It's nearby. It's near bike.
Ja, und der Hintergedanke, das ist ja jetzt nicht wirklich...
Nichts da, Skandinavien.
Also ich meine, wir sprechen hier von einem Immobilienunternehmen, die haben natürlich da schon einen Hintergrund und schaffen natürlich ganze Nachbarschaften. Und versuchen dort die Mobilität auch zu etablieren. Haben da, also um das ging es mir jetzt einfach. Nicht um so sehr um das Rad und dass das hübsch ausschaut, sondern dass so jemand wie Vonovia das erkannt hat, dass sie in Zukunft Städte haben werden und Viertel haben werden, die sie mit oder Quartiere, die sie mitentwickeln.
Mit ihren eigenen
und Bikes dort eine andere Mobilitätsvoraussetzung geben wird. Und da probieren sie jetzt in Dresden, in Essen und in Bremen das aus mit Nearbike.
In Essen, cool.
Und haben da ihre Quartiere und bieten das an. Und zu Nearbike dazu gehört auch Fahrradwerkstätten, die dann in diesen Quartieren vorzufinden sind. Dann kann natürlich jeder kommen, nicht nur mit einem Nearbike, aber super smart. Also finde ich jetzt mal positive News unvorhergesehener Seite.
Ja.
Denen geht es gerade wirklich schlecht, ja.
Gefällt mir natürlich sehr, ja, aber die richten den Blick nach vorn. Mhm. Und Essen, eine der Pilotstädte, finde ich toll, ist ja sozusagen meine alte Heimat oder habe ich auch mal eine Zeit lang gewohnt. Und da ist Vonovia sehr stark vertreten, genau. Deshalb kam es mir auch so bekannt vor. Sehr cool. Irgendwas wollte ich dazu gerade noch sagen. Vergessen.
Dann sprechen wir doch über
gute
Handyhalterungen.
Ach nee, sorry, jetzt ist mir eingefallen. Wo wurde denn letztens nochmal dieser ganz komplette Wohnblock für Autos gesperrt? Das war doch auch so ein spannendes, also vielleicht wurde es auch schon öfters gemacht, aber jetzt war es plötzlich nochmal in den Medien.
Barcelona?
Ja, nee, in den Superblocks.
Sogar in den USA passiert's.
Tiefe war das jetzt, glaube ich, nicht. Ja. Da kann ich mich noch an sehr interessante Stimmen von manchen älteren Bewohnern erinnern, aber auch, es ist wirklich so ein Generationending.
Nicht nur, leider, ja. Handyhalterungen, das ist ein Generationenthema? Fragezeichen.
Ja, allerdings ein bisschen in die andere Richtung. Ich schätze mal, dass es sich bei den Jüngeren noch, oder dass es sich bei einem gewissen älteren Klientel schon eher durchgesetzt hat. Aber gerade jetzt in unserem Bereich, in der urbanen Mobilität, spielt es natürlich eine große Rolle, dass ich mich auf dem Rad einfach navigieren kann, dass ich irgendwie meine meine Anrufe, meine Nachrichten im Blick halte und eventuell auch die App fürs E-Bike griffparat habe. Und da spielen natürlich Handyhalterungen eine große Rolle. Und da gab es auch viel Innovation in den letzten Jahren. Und
ihr habt einen Vergleichstest gemacht.
Das haben wir zum Anlass genommen, mal einige von diesen Halterungen gegeneinander antreten zu lassen. Und zwar 10 Stück. Kann man jetzt bei uns auf der Seite sich reinklicken, wenn das Thema interessiert. Ich versichere, nach dem Test weiß man sicher, was man braucht, wovon man vielleicht lieber die Finger lassen sollte. Und ja, ist gut beraten für den Kauf. Da sind so Marken dabei wie Quadlock, Fitlock, SP Connect, Peak Design, SKS, aber auch Exoten oder Wagnisse von AliExpress, Aldi und Amazon. Und ja, das haben wir alles mal so ein bisschen genauer beleuchtet und ausprobiert. Und cool. Ja, geben da spannende Empfehlungen ab. Und
ich liebe meine Fitlock. Ich habe sie auf dem Rennrad. Es ist einfach
die Vakuumhalterung.
Ja, das ist so crazy.
Die kann ich schon mal kleinen Cliffhanger. Also die hat auch sehr gut abgeschnitten. Ja. Sehr, sehr gut. Ja.
Ja, wundert mich nicht. Also weil ich brauche es praktisch und sicher und schnell und. Oh.
Hast du es auch schon mal probiert, dass du sie so draufgeworfen hast? Das hat unser Tester gemacht, das hat tatsächlich funktioniert.
Nein.
So das Handy so.
Ich bin selbstständig. Ich habe kein Großkonzert hinter mir wie MTB News, die mir dann mein Handy zahlen würden. Geht's nur. Okay, weitere positive News aus der Messewelt. Wer hätte das gedacht? Der Industrie geht's schlecht, aber den Messen geht's sehr gut. Die Eurobike erweitert sich nach Osten. Findet schon 2024 im März in Istanbul statt und dann auch noch als Asia Bike in Jakarta. Also, dass in Jakarta nicht Eurobike heißt, ist, glaube ich, klar. Als Asia Bike, genau, Anfang Mai. Das finde ich ganz interessant. Auch was ich sonst so gehört habe, die Eurobike brummt. Es wird größer werden.
Ja.
Und da zieht niemand zurück mit Ständen, weil sie irgendwie Geldprobleme haben. Ich glaube, da will man Präsenz zeigen. Und es ist einfach auch wichtig. Und ich freue mich jetzt schon auf nächstes Jahr, Juni, in Frankfurt.
Also dann, du fährst nur nach Frankfurt, fährst du nicht nach Jakarta und nach Istanbul?
Nee, ich kann nicht mit meinem Umweltbewusstsein nicht vereinbaren.
Ja.
Und die Cycling World Europe in Düsseldorf, die ist jetzt schon fast ausgebucht, habe ich gelesen. Und obwohl geht erstmals über alle Hallen.
Genau, flächentechnisch vergrößert.
Ja.
Bin ich ja gewesen letztes Jahr zum ersten Mal und war wirklich eindrucksvoll und coole Mischung. Oh, ja.
Also positive News aus dieser Welt. Aber du warst ja auch auf der Bespoke.
Jein. Mein Kollege Jan war da.
Der Jan war da. Aber hat auch Lastenräder angeschaut.
Mit dem primären Auftrag, sich dort die Rennräder und Gravelbikes anzuschauen. Aber war dann vor Ort so begeistert von den Lastenrädern. Erstmal der Anzahl, aber natürlich auch den Bikes an sich. Dass er mir auch einen spannenden Bericht mitgebracht hat, inklusive Video. Sehr dringende.
Ist jetzt nicht mehr neu, aber ist noch auf
Empfehlung.
Der Seite.
Ist nicht mehr taufrisch, aber wir haben uns ja seitdem nicht gehört, deswegen wollte ich gerne nochmal drauf zu sprechen kommen. Also dieses ganze Handmade-Thema, was im Rennrad-Gravel-Bereich, im Mountainbike-Bereich ja schon wirklich sehr viele Anhänger hat, das strahlt auch so langsam oder wahrscheinlich schon etwas länger, aber jetzt bekommt man es auch mit in den Cargo-Bereich und man konnte halt eben wirklich super spannende Cargo-Bike und Urban-Bike-Konzepte auf der Bespoke bestaunen. Super, super coole Sache. Ich
verlinke.
Suche gerne nochmal eben den Es hat nämlich zum Beispiel ein Cargo-Bike auch, es gab Awards und das Best Bike of the Show ist ein Cargo-Bike geworden. Und zwar eines, was der Rahmenbauer erstmal nur für sich selber gebaut hat, um mit seinem Hund längere Ausflüge in den Wald unternehmen zu können. Also in den Wald. Es wurde darauf geachtet, dass es geländegängig ist. Es hat große Laufräder vorn und hinten. Und zwar, ich glaube, das sind 27,5 Zoller. Und hat so den Frachtraum im Bauch des Rahmens. Ziemlich gutes Konzept. Für die Show hat er den Rahmen dann so unlackiert gelassen. Sieht auch so ein bisschen aus wie so ein Lastenrad für die Apokalypse. Zumindest so stelle ich es mir vor. Hat so ein bisschen Mad Max Feeling. Sehr cool. Von Drust oder Drust Cycles Frameworks. Wahrscheinlich eher Drust. Konstantin.
Cool.
Konstantin Drust. Ja.
Schauen wir nochmal an. Ich habe vergangenen Monat einen Podcast gemacht mit Nikolai Hanisch von Bayern Innovativ. Und da ging es um digitale Mobilität. Und er sprach auch von einem grüne Wellenprojekt für Fahrradfahrer. Und das hat mich so ein bisschen angeteasert oder getriggert. Und dann habe ich begonnen zu recherchieren, jetzt nicht ewig weit, aber so ein bisschen. Und habe auch etwas gefunden, und zwar einen Modellversuch in Kiel unter anderem. Es gibt auch einen in Friedrichshain, Berlin, wo Wärmebildkameras reagieren und sozusagen eine fahrradfreundliche Ampelschaltung ermöglichen.
Okay.
Also sie recognizen, wollte ich jetzt schon sagen. Sie erkennen herankommende Räder,
ja,
und passen dann ihre Schaltung deren Tempo an. Ist das nicht toll?
Soll heißen, sie bleiben dann noch ein bisschen länger grün.
Wie das genau ausschaut, ob dann erstmal sich so ein Bundle formieren muss, oder das fände ich halt super, wenn irgendwo mal tatsächlich, wir stehen oft an Fußgängerkreuzungen, an Kreuzungen als Fußgängerinnen oder als RadfahrerInnen, und da sind ganze Trauben und dann fahren die einzelnen Autos hier durch. Weißt du, wenn man sowas erkennen könnte und sagen kann, jetzt lohnt es sich aber wirklich mal hier Gas zu geben oder umzuschalten, das wäre cool.
Cool. Dazu habe ich eine klitzekleine Anekdote. Ich bin ja häufiger mal mit dem Rad in Mainz und da habe ich eine Ampel, an der ich irgendwie auch immer stehe, leider, auf dem Weg zum Bahnhof. Aber die geht zumindest immer so gute, weiß ich, 3 Sekunden früher. Für mich springt die auf grün. Mhm. Ich weiß gar nicht, so, ob das alle machen.
Laurens Wärmebildkamera.
Vielleicht.
Infragrün hat letztens ein Freund von mir gut betitelt, nicht Infrarotkamera, sondern eine Infragrünkamera.
Ah ja, das war ist gut. Wahrscheinlich technisch sehr versiert.
Ja, aber das sind eben, es gibt auch so berührungslose Radartaster, die in der Fußgängerampel unten eingelassen sind. Also da gibt es unterschiedliche Varianten wohl. Aber dann habe ich auch gefunden, dass es in Oberhausen schon gibt, und zwar schon seit 2019, und dass das schon den Deutschen Fahrradpreis gewonnen hat.
Cool.
An den Deutschen 30 Fahrradpreis? Stellen.
Wer vergibt den? Der ADFC?
Musste auf die Seite nochmal gucken, aber der Deutsche Fahrradpreis, also sie haben mehrere Preise gewonnen, weiß ich nicht. Gut, gute Frage. Sicher was ganz Renommiertes.
So was wie der ADFC. Ja, mit Sicherheit. Und scheinbar
oder
auch
ein Magazin.
Mit starker.
Aber da wird eben auch mit Wärmebildkameras gearbeitet und mit Induktionsschleifen, die da im Boden eingelassen sind. Aber ich habe tatsächlich nichts weiterführend nach 2019 gefunden zu dem Projekt, wie das sich jetzt so, ob das noch weiterhin besteht und wie sich es aktuell so gestaltet. Aber es tut sich ein bisschen was. Ich finde es so ein bisschen schade, dass das nicht mal gebündelt nach vorne geht, was denn schon alles passiert ist und was schon im Gange ist. Es brodelt immer so hinter den Kulissen. Bei den Städten und Kommunen in den Mobilitätsreferaten ist das, glaube ich, schon zumindest in großen Städten angekommen. Aber ich bin mir sicher, dass viele kleinere Kommunen, die jetzt nicht so gut bestückt sind in Sachen Experten, Expertinnen, dankbar wären, sowas mal zu hören. Und ich glaube auch, dass die Menschen da draußen dankbar wären, zu hören, dass was passiert, weil man hat immer das Gefühl, dass nichts passiert. Und es wäre so, so wichtig für uns als Gesellschaft, die wir, glaube ich, langsam in einer mentalen Depression festhängen.
Ja, über die positiven Errungenschaften und Neuerungen verkehrspolitischen Sektor versuchen wir ja immer schon zu berichten. Aber ja, es ist so, dass man das zum Beispiel jetzt so im Nachhinein liest, dass da mal ein Preis für gewonnen wurde in Oberhausen, in einer Stadt, die es sicherlich auch nötig hat, da infrastrukturell aufzurüsten.
Das ist dann wieder in den lokalen News, gell? Also das geht dann, ich habe es jetzt selber nicht so wahrgenommen, 2019 damals. Was aber auch noch so ein bisschen ein Thema sein kann, ist, dass in Kiel, wo das übrigens, da wurde das Geld, das Projektgeld überreicht vom Staatssekretär im Verkehrsministerium von Schleswig-Holstein, und zwar einem Vertreter der CDU, an den OB der SPD. Also auch wir wieder parteiübergreifend. Aber das war halt, das Geld für Kiel stammt aus dem Sonderprogramm des Bundes. Und wie wir wissen, ist dieses Sonderprogramm und der Fonds, also ich bin mir nicht sicher, ob das weiterhin Bestand hat nach dem Urteil von Karlsruhe. Was da gestrichen wird, das werden wir ja in den nächsten Monaten spüren.
Aber könnte nicht vielleicht, ich musste auch gerade eben an Förderungsgelder denken. Also wenn ich hier, weiß ich nicht, wenn du erzählst von Infrarot und Wärmebild, dass so eine Forschung, das kostet ja auch Geld. Da ist aber ja noch diese EU-Resolution ausstehend, die sowas dann von höchster Stelle aus quasi vorgeben würde oder nicht?
Naja, also Änderung der des Straßenverkehrsgesetzes und somit der Straßenverkehrsordnung würde ja einzahlen auch auf den Wandel, den dringend notwendigen Wandel der Mobilität in unseren Städten. Und all das ist eigentlich vorgeschrieben von der EU. All dem haben wir uns eigentlich verpflichtet, wie es dann umgesetzt wird und vor allem jetzt, wo es Geld fehlt, an allen Ecken und Enden. Und ich kann mir vorstellen, dass was zuerst fällt, ja. Also ich will da jetzt nicht irgendwie, wie sagt man, Schwarzer Peter, das ist jetzt auch schon langsam überholt, der Begriff.
Sag Schwarze Petra.
Weiße Petra an die Wand werfen. Aber. Hey, hast du noch was Schönes zum Abschluss? Vielleicht in die Richtung Light-E-Bike-Test oder so?
Ja. Ich stehe kurz davor, alle meine Light-E-Bikes durchgetestet zu haben, die ich hier im Stall, hätte ich fast gesagt, in der Werkstatt stehen.
Auf dem Anwesen links.
Habe. Ja.
Südflügel.
Und zwar haben wir ja schon das Sushi Maki Bike getestet, das Rose Sneak Plus, das Canyon Commuter On. Und jetzt darf ich mich noch auf das Ten Ways schwingen, ein sehr günstiges, aber auch leichtes, sehr gut aussehendes E-Bike für die Stadt schwingen und werde dann nochmal auch gesammelt an gesammelter Stelle so meine Fazits da auf der Seite kundtun. Wahrscheinlich wird es dazu auch noch ein kleines Video geben auf unserem YouTube-Channel. Klickt euch gerne rein, lasst ein Abo da.
Oh, wow.
ja.
Empfehlt unseren Podcast weiter.
Empfehlt unseren Podcast weiter. Gibt uns Bewertungen, die helfen uns sehr, das auch zukünftig fortführen zu können.
Schön. Ja,
genau, also es geht noch ein bisschen in diese Richtung weiter. Als nächstes großes Thema habe ich mir die SUV-E-Bikes vorgenommen. Hatte ich ja eben schon mal erwähnt mit dem Rotwild. Das ist einfach auch eine Bike-Gattung, die jetzt gut in diese kalte Jahreszeit passt.
Ich habe 8-9 Tage dieses Jahr auf einem E-SUV verbracht, quer durch die Schweiz. Und
sind gute Reiseräder, oder? Auch.
Perfekt. Also das war zum Reisen auch, wer jetzt keine Transalp machen möchte oder nicht Gravel oder sonstiges, das war perfekt, wirklich. Und tatsächlich ein Erlebnis, also ich komme ja so ein bisschen mehr aus dem sportlichen Bereich und dachte, ach Gott, wird es mir langweilig, aber also mir wird es relativ schwer langweilig und Landschaft, Menschen, Begegnungen, das ist sowieso immer das, was im Vordergrund steht und das war einfach toll. Ja. Hey Lawrence, vielen Dank für deine Zeit. Mir brennt es gerade so ein bisschen.
Ja, du, wir sind doch fertig. Einen Ausblick hattest du schon gegeben, ne, auf die nächste Folge.
Hey, ja, erwähnt. Also das, da freue ich mich erstens auf den Rückblick und Ausblick mit Isabel. Das wird sicherlich sehr unterhaltsam. Und das nächste Mal dann auch mit dir zum Jahresscheideweg sozusagen. Schau mal zurück und schau nach vorne, oder?
Ja.
Und unterhalten uns zwischen Familien und Plätzchen, Koma liegenden Kindern und weiß nicht, was alles da noch kommen mag. Möglicherweise sogar Schnee an Weihnachten.
Ja, nee, man weiß es nicht. Wie sieht's aus bei euch? Alles weiß?
Ich könnte jetzt den Rechner umdrehen und du würdest tatsächlich ein Whiteout sehen, ja. Ich war gestern auch meine erste Skitour, deswegen bin ich, mega stramm unterwegs gerade, um diesen Genuss wieder aufzuholen. Ja.
So ist das. Ne? Das ist das Los der Selbstständigen.
Pau Pau im November, verrückt.
Ja. Gut. Hier übrigens auch.
Das wegen meine Frage, auch Eingangsfrage: Schaufeln oder Schippen? Und wir sehen uns, hey. Euch wie immer lieben Dank. Danke auch für all eure Reaktionen immer. Das ist wirklich, bedeutet uns viel und macht Spaß, mit euch zu interagieren. Wichtig. Und don't stop doing this.
Fahrt happy trotzdem days. Weiter viel Rad.
Absolut.
Auch wenn es kälter wird.
Cool. Bis dann. Macht's gut. Ciao.
Ciao.